Letzte Woche hatten wir ja hier einen Gastprediger, nämlich den Matthias Florek, der von Logos Global Vision ist. Das ist unser Missionspartner in Vineyard Dach und mit denen machen wir echt coole Zusammenarbeit. Also wir konnten mit Logos zusammen als Vineyard Dach, als der Ukraine-Krieg begann, konnten wir fast 500.000 Euro an Hilfsgütern, aber auch an Geldern etc. Dahin spenden. Und Logos hat uns geholfen, das Ganze dann eben an die Menschen, die wirklich bedürftig sind, zu verteilen. Wir arbeiten aber natürlich mit Logos auch auf dem afrikanischen Kontinent zusammen. Da passieren auch ganz, ganz viele coole Sachen, Brunnenbauprojekte oder so. Und das Schöne ist, Ziegen, genau, Tobi Kaiser wird eine Ziege nach mir benennen. Das hat er jetzt schon mehrfach fast versprochen. Also, ne, dass man zum Beispiel Ziegen spenden kann und damit auch Familien ernährt werden. Und wir arbeiten da immer mit lokalen Gemeinden zusammen, natürlich tatsächlich überwiegend mit Vineyards. Ich habe mich total gefreut, dass Matthias kam. Ich habe ihn ja auch eingeladen. Und jetzt war das so, das letzte Mal, als er da war, hat er bei Sonnenbergers übernachtet. Und Katrin hat gesagt, hey, wir sind nicht da. Mehrfach hat sie es erwähnt und ich dachte jedes Mal, ja, hey, cooles Wochenende für euch, genießt es. Und mir fiel am Freitag dann ein, ach Mist, das hat ja eine Konsequenz. Sie sind nicht da, das heißt, irgendwo musste ja pennen. Also haben wir kurzfristig geguckt, alle Hotels ausgebucht, wirklich alle. Es war schon wirklich so bethlehemische Züge. Dann haben wir gesagt, na gut, dann muss er halt bei uns schlafen. Und wir haben gemerkt, wir sind so gerne gastfreundlich. Also Gastfreundschaft ist etwas, das liegt uns beiden so auf dem Herzen. Aber wir haben gemerkt, in unserer aktuellen familiären Lage ist es schwierig für Gäste, nicht für uns ist das ganz normale Chaos, aber für Gäste anzudocken und bei uns zu schlafen. Wir haben leider kein eigenes Gästezimmer. Das heißt, wer bei uns schläft, schläft auf der Couch. Dann latschen zwei Katzen über den drüber und morgens um 6:30 oder 6:30 läuft ein fast zweijähriges Kind mit dem Tamburin durch die Gegend und singt Bruder Jakob. So, und dann hatte ich Steffens angerufen, also oder Heidi gefragt und Heidi sagte eigentlich super gern, aber wir sind nicht da. Und dann, ach Mist. Dann habe ich gesagt, okay, dann schläft er halt bei uns. Und sie hatte mir den Tipp gegeben, Timea zu fragen, die heute leider nicht da ist. Und ich habe mich aber geniert, sie zu fragen. Kennt ihr das, dass man selber denkt, ah ja, dann regel ich es halt selbst? Na klar, dann nehme ich das halt auf meine Kappe. Ich hab's ja auch verbockt. Warum soll jemand anderes ausbaden, was ich verbockt habe? Und ich merke gerade, es ist eine schöne Überleitung zur Predigt heute. Denn ich habe irgendwann mal an diesem Tag überlegt, ich muss über meinen Schatten springen. Ich muss über meinen Stolz eigentlich springen an dieser Stelle. Mein Stolz runterschlucken, mein Ego ein klein wenig runter beschneiden und Timea doch anfragen. Also habe ich sie angerufen und gefragt, hey Timea, folgendermaßen. Und sie sagt, natürlich, na klar kann der bei uns schlafen. Aber dass das möglich ist, hat sich erst vor 10 Minuten geklärt, weil unser Abenddate uns abgesagt hat. Also es war so eine Punktlandung einfach und für mich war das eine riesen God-Story, weil das Wochenende viel entspannter war und gleichzeitig habe ich etwas gemerkt, nämlich wir leben in Beziehung miteinander und das ist auch das Thema der Predigt heute. Wir haben ja gesagt, wir machen so eine Reihe Let's Talk About. Vielleicht gehen wir da so ein bisschen die Maslow'sche Bedürfnispyramide durch und da gibt's ja auch den Bereich Beziehungen. Ne? Also sich miteinander unterwegs zu sein. Let's talk about relationships. So, und etwas, was mich ärgert, ist, ich habe an diesem Ding so oft rumgearbeitet und einen schönen Wortwitz eingebaut, wo da nämlich real stand, Doppelpunkt Relationships. Und jedes Mal, wenn ich neu abgespeichert habe, hat Autokorrektur wieder das draus gemacht. Mann, ne? So ärgerlich. Beziehungen im Licht Gottes. Lasst uns über Beziehungen sprechen. Ich stelle mal die steile These auf, dass niemand eine Insel ist. Gibt da auch einen Roman, der so heißt. Und jetzt habe ich witzigerweise gerade heute Bruder Gereon, der heute zu Besuch ist, kennengelernt. Und du bist Einsiedlermönch. Ne? Und das ist total spannend. Aber ich glaube, dass auch du, der du ein Einsiedlermönch bist und in der Einsamkeit lebst, in der Beziehung zu Gott, dass auch du keine Insel bist, sondern auch du lebst ja in einem Beziehungsgeflecht. Wir leben immer in Beziehungsgeflechten. Es sei denn, wir kaufen uns wirklich irgendwo eine Insel und sind da allein, aber selbst da tragen wir ein Beziehungsgeflecht mit uns mit. Die eigene Herkunftsfamilie ist ein Beziehungsgeflecht. Freunde, die wir haben, sind ein Beziehungsgeflecht. Bekannte, Lehrer, die Verkäuferin im Supermarkt. Und selbst wenn du sagst, naja, ich habe mit niemandem was zu tun, in dem Moment, wo du einkaufen gehst und es keine Self-Checkout-Kasse gibt, trittst du mit irgendjemandem, und sei es für einen kurzen Moment, in eine Beziehung. Also, ne? In eine Relation zueinander. Und das finde ich total spannend. Offensichtlich sind wir Menschen Beziehungswesen. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum ist das so? Warum sind wir Beziehungswesen? Warum ist da offensichtlich etwas in uns, selbst wenn wir denken, also manchmal, ich komme schon alleine klar, ich möchte alleine klarkommen, ist doch offensichtlich etwas in uns, was sich danach sehnt, in Beziehung zu sein. Und ich glaube, die Antwort ist, weil Gott Beziehung ist. Unser Gott ist ein Gott der Beziehungen. Und ich finde das so spannend, denn wenn man die Bibel aufschlägt und noch nie vielleicht reingeguckt hat, dann findet man direkt im allerersten Kapitel, dass Gott ein Gott der Beziehung ist. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Wir finden hier ein Plural vor. Lasst uns Menschen machen. Gott, der schon in Beziehung steht, und dann Wesen schafft, die wiederum in Beziehung stehen. Zu ihm in Beziehung stehen, aber auch zueinander in Beziehung stehen. Das finde ich total faszinierend. Damit sind wir direkt eingeeicht auf Gottes Wesen. Im nächsten Kapitel finden wir, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. 1. Mose 2, Vers 18. Und wisst ihr, spannend finde ich, bei der Vorbereitung dieser Predigt kam mir das, wir neigen dazu, Verse aus der Bibel zu nehmen, sie absolutistisch zu lesen und damit ein Niederbibeln rauszuhauen. Also ich habe Folgendes gelesen und so ist es. Puff. Zum Beispiel, das machen wir ja ganz, ganz gerne mit den paulinischen Briefen. Und ich habe in den letzten Wochen ganz, ganz viele Kommentare und Aussagen und so gelesen, wo Paulus herangezogen wird, um Menschen klein zu machen. Also zum Beispiel, um Frauen klein zu machen, die Frau schweige. Das ist ein bisschen schlecht, jetzt stehe ich hier, will ja nicht in die eigene Tasche reden. Aber auch zum Beispiel, wo Paulus sagt, ich finde aber, es ist besser, wenn man alleine bleibt. Und damit kann man ja dann argumentieren und sagen, okay, du bist Single, du wärst gerne nicht Single, aber weißt du, in der Bibel steht, bleib mal lieber Single. So, und ich finde das herausfordernd, denn wenn Gott zu dir was sagt, wenn Gott zu dir sagt, bleib Single, dann ist das was anderes, als wenn Völke zu dir kommt und sagt, die Bibel sagt aber. Und wir müssen das immer in einem Gesamtkontext betrachten. Das ist jetzt nur so ein kleiner Exkurs. Ne? Ja, das steht in den paulinischen Briefen. Und es kann für den einen total zutreffen, dass er sagt, okay, ich für mich erkenne an, es wäre besser. Aber das, ne, so überzustülpen, da ist für mich der Gesamtkontext, wenn ich dann an den Anfang Gottes schaue, wie Gott sich seine Schöpfung gedacht hat. Und er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Dann ist es, glaube ich, tatsächlich auch eine Aussage. Und das stellt ein anderes Bild her. Es spricht, glaube ich, nochmal davon, dass Gott wirklich ein beziehungsorientierter Gott ist. Ein Gott, dem es auch gefällt, sich in einer Dreieinigkeit zu präsentieren. Und das ist so schwierig, Menschen zu erklären, die da so kritisch rangehen. Aha, ihr habt also drei Götter, an die ihr glaubt. Nee, es ist ein Gott. Ja, aber Dreieinigkeit. Ja, es ist Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Aber, ne? Das ist so eine Herausforderung. Und dennoch ist da Gott, dem es wohl gefällt, ein dreieiniger Gott zu sein. Ein Beziehungsgott zu sein. Ja, das klappt. Und weiter lesen wir, wenn wir dann, wir lesen immer wieder in der Bibel, dass Gott nicht einfach ein Gott ist, der sich zurücklehnt und bei sich bleibt, nach dem Motto, ich habe fertig, lass die mal machen, sondern wir lesen durch die ganze Bibel hindurch, dass Gott ein Gott ist, der sich seiner Schöpfung zuwendet. Dass Gott ein Gott ist, der sich seinen Kindern zuwendet. Dass Gott ein Gott ist, der sich aufmacht, mit seinem Volk unterwegs zu sein. Denken wir doch an das Volk Israel, das er aus der Sklaverei herausgeführt hat und dann wirklich mit ihnen in der Wüste unterwegs war. Ein Gott, der sich aufmacht, mit einem Mose sich auf dem Berg Sinai zu treffen. Ein Gott, der seine Propheten losgeschickt hat, um zu seinem Volk zu sprechen. Ein Gott, der sich immer wieder durch die Geschichte hindurch nahbar gemacht hat und sich auch immer wieder durch die Geschichte hindurch offenbart hat. Der seine Gedanken mit seiner Schöpfung geteilt hat. Und mich berührt das, wenn ich mir das anschaue in der Bibel. Mich berührt das, dass da der große Gott, der diese Welt geschaffen hat, da ist, und sich uns zuwenden möchte. Und es geht so weit, dass es dann im Johannesbrief heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat er seine Schöpfung geliebt, dass er seinen Sohn gab. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So sehr liebt Gott diese Welt. So sehr liebt er diese Welt, dass er die Herrlichkeit verlassen hat, Mensch zu werden. Ey, das ist schon ein ganz schöner Akt. Stell dir den aller wunderbarsten Moment vor, den du jemals erlebt hast. Ein Moment, wo du gedacht hast, ich möchte nicht, dass dieser Moment jemals vorbeigeht. So viel Herrlichkeit. Und stell dir vor, du schneidest dich komplett davon ab. Wir können es uns, glaube ich, gar nicht vorstellen. Aber Jesus hat das auf sich genommen. Gott wurde Mensch. Er hat es auf sich genommen, dass er sich an uns Menschen verschenkte. Wenn wir in die Evangelien schauen, dann lesen wir so viele Stories, wie Jesus sich wirklich hingegeben hat. Da lesen wir, dass, wenn die Menschen zu ihm kamen, er alle heilte. Und ich glaube, dass das für ihn nicht, da er ganz Mensch war, ganz Gott und ganz Mensch, wiederum so ein Geheimnis, das wir alle teilen, glaube ich nicht, dass das für ihn mal eben so easy war. Sondern das war für ihn eine Herausforderung. Das können wir herauslesen, wenn wir lesen, wie die Menschen ihn überrollten, ihn überrannten und er sich zurückziehen musste, die Einsamkeit suchen musste. Diesem ganzen Beziehungsgetümmel auch mal sich entzog und entfloh. Gestern haben wir den Fehler gemacht, zu IKEA zu gehen. Und ich glaube, ganz Köln und der gesamte Speckgürtel noch dazu waren auch bei IKEA. Und wir haben gestern Abend einen völlig fertigen jungen Mann an der Checkout-Kasse, da an dieser Selbst-Checkout-Kasse gesehen, der ganz platt war und der gesagt hat, ich dachte ja, die Leute haben was Besseres zu tun an diesem freien Tag, als uns zu überlaufen, als uns zu überrennen. Und da habe ich gestern für so einen Moment gedacht, oh, wie muss es Jesus gegangen sein? Wie muss es Jesus gegangen sein, der ständig von den Bedürfnissen der Leuten überrannt worden ist? Wo sich herumsprach, da ist dieser Jesus und alle so, oh, okay, hier, ich habe Folgendes. Das muss herausfordernd gewesen sein. Dazu ja nicht nur die, die irgendwie ein Zipperlein oder Schmerzen oder offensichtliche Behinderung hatten, sondern auch noch die, hör mal, kannst du mir mal Folgendes erklären? Und dann auf Spitzfindigkeiten herauskam. Also ich stelle mir dieses Beziehungsgeflecht, in das Jesus sich hineingegeben hat, stelle ich mir echt schwierig vor. Warum? Weil es uns doch bekannt ist. Oder? Wir kennen es doch alle irgendwo. Wir kennen es doch alle, dass wir voneinander überrannt werden, uns voneinander manchmal überfordert fühlen. Wenn wir, ich hätte gerne nur mal eben. Meine Tochter sagt immer, ich habe nur noch eine Frage. Aber die eine Frage bringt dann so eine Verästelung aus noch ganz vielen einen Fragen mit sich. Und Gott hat es gefallen, Mensch zu werden, um sich an uns zu verschenken. Und uns dabei zu zeigen, was es bedeutet, wirklich zu lieben und wirklich in Beziehungen zu treten. Und dass es tatsächlich ja auch irgendwie beides ist. Nachahmer Jesu lieben anders. Denn die Frage ist ja, was bedeutet das für uns? Was bedeutet es für uns, miteinander unterwegs zu sein? Und was können wir da von Jesus lernen? Ich merke, ich finde es ganz schön herausfordernd, mit so einer PowerPoint zu arbeiten. Vielleicht überlasse ich das den anderen Predigern, dann können wir das immer voll feiern, wenn die das machen und ich mach's nicht. Können wir uns darauf einigen? Gell? Nein, bitte nicht, das ist noch nicht die richtige Folie. Die gerade eben da war, das war die richtige. Sorry, aber danke, Norbert. Die Nicht-mehr-Diener-Folie. Wenn wir uns vorstellen, Jesus kam aus der Herrlichkeit Gottes. Er, der das Wort war, durch das alles entstanden ist. Der am Anfang war. Das Zentrum unseres Seins. Und er kommt auf diese Welt und er ist der Rabbi seiner Jünger. Er hat sich Menschen ausgewählt, mit denen er ganz eng unterwegs war und er ist ihr Meister. Und dann ist da dieser Jesus, zu dem seine Jünger aufschauen, den die anderen vielleicht bespötteln, von dem die Leute alle was wollen, der Wunder vollbringen kann. Und dieser Jesus sitzt da und sagt zu seinen Jüngern, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern Freunde. Und er macht uns damit was ganz deutlich vor. Und ich merke, das ist etwas, was wir in unserer christlichen Kultur manchmal auch haben, dass wir nämlich in diesen starken Hierarchien denken. Dass wir denken, aha, das ist der oder die Leiterin. Da bin ich vielleicht als Gottesdienstbesucher ein paar Stufen drunter. Wir hatten letztens eine Besucherin hier und wir hatten eine Situation, da ging es um Kaffee. Und mir wurde ein Kaffee zugeschoben und ich sagte, nee, Moment, sie hat ja den Kaffee zuerst bestellt. Und sie sagt, ja, aber du bist ja hier die Pastorin. Und ich sag, ja und? First come, first serve. Du hast den Kaffee zuerst bestellt. Aus ihrer Kultur aber war da ein Hierarchiedenken. Und ich glaube aber, dass Gott uns vormacht, in Jesus Christus, hey, er ist der Herrscher allen Universums. Er gibt sich hin und kommt zu seinen Jüngern und sagt, ihr seid nicht mehr meine Knechte. Auch wenn ihr mich Herr nennt, auch wenn ihr mich Meister nennt, wenn ihr mich Rabbi nennt, sondern ich nenne euch Freunde. Ist das nicht gewaltig? Eine Beziehung, die auf Augenhöhe stattfindet. Und eine Beziehung, die aus dem Einanderdienen stattfindet. Und wir lesen beides. Wir lesen, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, du machst das und du machst das, geht in das Obergemach und dann ist da diese Eselin und dieses und jenes. Also wir können schon so kleine Einblicke, es ist ja, Johannes schreibt ja im Johannesevangelium, es ist ja nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Leben, das die Jünger mit Jesus erlebt haben. Da muss noch so viel mehr geschehen sein. Aber wir haben diese kleinen Einblicke, wo wir so ein bisschen erahnen können, wie ihr Leben miteinander war. Wo es schon so war, dass Jesus gesagt hat, hey, das, das, das und das. Und gleichzeitig lesen wir aber, dass Jesus sich hingekniet hat, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Beziehung, die auf Augenhöhe stattfindet, hat kein Machtgefälle. Und Jesus macht uns das vor, dass es nicht um ein Machtgefälle geht. Es geht vielleicht um Verantwortungsbereiche. Ja, und der eine hat mehr Verantwortung anvertraut bekommen und der andere übernimmt vielleicht ein bisschen weniger Verantwortung. Aber die Verantwortung, die ich übernehme, bestimmt nicht meinen Wert. Die Verantwortung, die du übernimmst, bestimmt nicht deinen Wert, sondern was unseren Wert bestimmt ist, dass wir Jesu Freunde sind, dass wir Gottes Kinder sind. Das definiert unseren Wert. Dass wir Gottes Erben sind, definiert unseren Wert. Epheserbrief. Und wir begegnen einander auf Augenhöhe. Weil Gott uns auf Augenhöhe begegnet, indem Jesus uns vormacht, dass Freundschaft, dass einander miteinander in Beziehung zu sein, bedeutet, einander zu dienen. Norbert, wir arbeiten gleich mal freundschaftsmäßig zusammen. Bei der nächsten Folie melde ich mich. Jesus hält diese ganzen Reden vor seinen Jüngern und er sagt zu ihnen, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist ein ganz schön hartes Stück. Ich bin ja eher so ein leistungsorientierter Mensch. Mir wäre es ja prinzipiell lieber, da würde irgendwie stehen, an eurer harten Arbeit und eurem Erfolg wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. Das wäre ein bisschen einfacher, oder? Da könnten wir doch auch aufeinander verzichten. Oder uns gegenseitig so die Ellbogen ausfahren und uns gegenseitig so anspornen. Gib mehr, schneller, härter, Scooter. Und dann steht da aber, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich finde das ganz schön herausfordernd. Gestern habe ich noch gesagt, einkaufen könnte so schön sein, wenn es andere Menschen nicht gäbe. Familie könnte so schön sein, wenn es die anderen nicht gäbe. Autofahren könnte so schön sein, wenn es die anderen nicht gäbe. Ja, da kommen die Autofahrer alle raus. Alles könnte so schön sein, wenn ich allein bestimmen dürfte. Wenn ich der König von Deutschland wäre. Das ist natürlich Quatsch. Gemeinde könnte so schön sein, wenn alle machen würden, was ich sag. Ach Quatsch. Gemeinde könnte so schön sein, aber stell dir vor, es ist Gemeinde und niemand kommt hin. An unserer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Das heißt ja tatsächlich, Jesu Jünger lieben anders. Was mich fordert das heraus? Mich fordert das massiv heraus, weil es bedeutet, dass an meiner Persönlichkeit, an meinem Charakter sich etwas ändern muss, damit ich in gute, jesusmäßige Beziehungen mit anderen Leuten treten kann. Ich habe die Anfangs-God-Story erzählt. Alter Falter, da musste ich ganz schön meinen Stolz runterschlucken. Zu sagen, ich rufe jemanden an und frage um Hilfe. Ich meine, ich habe ja schon ein bisschen Stolz runtergeschluckt und die sicherste Variante gewählt. Heidi anrufen. Miteinander in Beziehung zu treten, bedeutet immer wieder auch ein kleines bisschen innerlich zu sterben. Das klingt ziemlich radikal. Nächste Folie bitte. Das klingt ziemlich radikal. Aber Jesus sagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Jetzt ist uns natürlich alle klar, wovon Jesus da spricht. Oder? Wir wissen, dass Jesus von seinem Kreuzestod spricht. Nächste Folie. Aber was bedeutet das denn für uns, dieses sein Leben hingeben für seine Freunde? Wir denken ja gerne an diesen Kreuzestod und an dieses Ende, aber vor dem Ende kommt die Mitte. Vor dem Ende kommt das ganze Leben zwischendurch. Und Jesus hat sein Leben immer wieder für seine Freunde hingelegt. Er hat sein Leben hingelegt, als er Mensch wurde. Er hat sein Leben hingelegt, als er mit seinen Freunden unterwegs war. Er, der die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat, hat sich aufgemacht. Ich glaube, für uns bedeutet das, dass in unseren Beziehungen nicht so viel Platz fürs eigene Ego ist. Und das klingt schon ein bisschen schmerzhaft. Und das ist es auch tatsächlich. Wir stecken nun mal alle in unserem Körper. Wir stecken alle in unserem Kopf. Und wir sehen meistens zuerst, was wir brauchen. Kennen unsere Bedürfnisse, kennen unsere Wünsche, kennen das, was wir wollen. Aber in Beziehung miteinander kann es auch schon mal bedeuten, dass ich mich entscheide, meine Bedürfnisse zurückzunehmen zugunsten deiner Bedürfnisse. Und ich glaube, dass wir das immer wieder neu lernen dürfen von Jesus. Dass wir immer wieder neu lernen dürfen, miteinander unterwegs zu sein. Ich finde es immer wieder so schmerzhaft, wie viele Beziehungen auseinanderbrechen. Und damit meine ich nicht primär Ehen. Ja, auch. Aber das ist ja Thema für eine eigene Predigt irgendwann. Ich meine allgemein, wie viele Beziehungen auseinanderbrechen. Gestern, als wir unterwegs waren, ist mir schmerzlich bewusst geworden, dass ich von Menschen in real life entfreundet wurde. Das tut weh. Wir haben es nicht geschafft, miteinander einen Weg zu finden und miteinander weiterzugehen. Und an der Stelle kann ich nur sagen, ich habe mich aber bemüht. Mann, mein Ego hat ganz schön gelitten. Ich habe Zeugen dafür. Bevor irgendjemand sagt, oh, die Fünke, die hat sich aber ganz schön gelobt. Ich lobe mich gerne auch mal für andere. In dem Fall war das ein unfassbar schmerzhafter Prozess. Und mein Ego hat echt gelitten. Und trotzdem ist da ein Bruch entstanden. Und ich finde das schmerzhaft, denn das hat Konsequenzen. Wenn Jesus sagt, an eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört, ist die Konsequenz, wenn wir füreinander keine Liebe haben, was sieht denn dann die Welt? Was sieht denn dann unser Umfeld? Ich finde das schmerzhaft, mir das bewusst zu machen. Meine Prämisse seit einigen Jahren ist, wir können alles miteinander klären, wenn wir ergebnisoffen in Konflikte gehen und den Heiligen Geist mit einladen. Wenn wir uns entscheiden, wirklich offen da reinzugehen. Wenn wir uns entscheiden, Schmerz Raum zu geben. Kennt ihr nette Gemeinden? Ja, wir kennen alle nette Gemeinden. Und wir wollen alle irgendwie so eine heimelige, nette Gemeinde sein, wo man miteinander gut unterwegs ist, wo man sich wohlfühlt, wo man Spaß miteinander hat. Ich glaube aber, dass in ganz, ganz netten Gemeinden ganz, ganz viel unter den Teppich gekehrt wird. Bis irgendwann mal wirklich so eine Beule da ist und alle darüber stolpern. Und ich habe viel zu viele Gemeinden erlebt, die an solchen Beulen im Teppich massiv gescheitert sind. Und es hat unfassbare Konsequenzen mit sich gebracht. Nicht nur für den Schmerz, den die Menschen, die dieser Gemeinde angehörten, sondern für die Menschen drumherum. Und das finde ich wirklich schade. Jesus, wenn wir ihn anschauen, dann erleben wir, dass er seine Jünger, die er seine Freunde nennt, konfrontiert hat, wenn er den Eindruck hatte, da ist etwas nicht richtig. Er hat's angesprochen. Er hat sich getraut, etwas auf sich zu nehmen. Und ich finde persönlich nichts schwieriger als Konfliktsituationen. Also am liebsten, wenn ich einen Konflikt von 3 Kilometer entfernt wahrnehme und wittere, würde ich am liebsten in die andere Richtung rennen, soweit meine Füße mich tragen und sagen, damit habe ich nichts zu tun. Ich finde es furchtbar, Konflikte anzusprechen. Ich finde es furchtbar, da reinzugehen. Und gleichzeitig merke ich, es hat auch was damit zu tun, mein Leben niederzulegen an dieser Stelle. Mein Leben niederzulegen heißt, ich muss etwas Unangenehmes auf mich nehmen und sagen, ich traue mich, in diesen Konflikt hineinzugehen. Ich traue mich, meine Komfortzone aufzugeben, um der Beziehung willen, um der Liebe willen, um Christi willen. Immer in diesem Vertrauen, und wisst ihr, ich möchte es nochmal betonen, meine Prämisse ist, wir können alles miteinander klären, wenn wir mit dem offenen Herzen zueinander kommen und den Heiligen Geist dazu einladen. Wenn wir offen sind dafür, dass der Heilige Geist an uns wirkt. Wenn wir offen dafür sind, dass der Heilige Geist an uns wirkt. Es macht einen Unterschied, ob ich reingehe und sage, Heiliger Geist, wirke an mir, oder ob ich reingehe und sage, Heiliger Geist, zeig doch mal meinem Gegenüber, wie blöd der ist. Wie falsch der doch eigentlich liegt. Wie schwierig der doch eigentlich ist. Sondern Heiliger Geist, zeig uns deine Lösungen. Es ist heute ganz schön still hier. Achso, der Tisch, genau. Ich und Domüllers Kuh, du und ich an einem Tisch. Kennst du nicht Fisch noch Fleisch? Ich weiß. Aber es ist nicht Fleisch noch Fisch. Dieses Wort Christi, an eurer Liebe zueinander soll die Welt erkennen. Das berührt mich sehr. Denn es fordert mich heraus. Es fordert mich massiv heraus, weil es mir den Spiegel aufzeigt. Weil es mir aufzeigt, wo Punkte in meinem Herzen sind, die meinem Gegenüber verhärtet sind. Wo manchmal hat man das Gefühl, die Person, die kann gar nichts mehr richtig machen, um bei mir noch zu punkten. In erster Linie, glaube ich, geht es darum, dass der Heilige Geist an unsere Herzen möchte. Uns miteinander zu verändern. Miteinander. Uns miteinander in dieses Abenteuer hineinzunehmen. Überleitung zum Abendmahl. Was mich sehr berührt, ist das lateinische Wort Kommunion. Also ne, im katholischen Eucharistiefeier, aber im englischen Communion, Gemeinschaft. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann feiern wir das Abendmahl immer in Gemeinschaft. Wir kommen immer als Gemeinschaft vor Christus. Natürlich stehe ich da. Ich finde es gerade ein bisschen herausfordernd. Natürlich stehe ich alleine vor Gott da, mit meinem Sein, mit den Dingen, die ich persönlich mit ihm klären muss. Aber gleichzeitig stehe ich niemals alleine vor ihm da. Denn auch im Glauben bin ich niemals eine Insel. Ich bin immer eingebettet in den Leib Christi. Ich bin Teil des Leibes Christi. Teil des Leibes Christi, der die Herrlichkeit Gottes hierher auf Erden bringt. Damit sein Wille geschieht, so wie er im Himmel geschieht, so soll er auch hier geschehen. Ich bin Teil des Leibes Christi. Und so wie ich selbst erlebe, dass Schuld an mir getan wird, bin ich auch immer jemand, der Schuld auf sich lädt. Wir sind immer beides. Wir sind immer Opfer und wir sind immer Täter. Manchmal wollen wir es gar nicht. Und wir werden es aber in diesem Beziehungsgeflecht. Aber es ist das große Geheimnis, dass wir ein Teil des Leibes Christi sind. Und dass, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, dass uns bewusst wird, dass Christus in jedem Einzelnen von uns lebt. Dass Christus uns eingeladen hat, Anteil an seiner Freundschaft zu haben. Dass Jesus uns eingeladen hat, Anteil an seiner Hingabe zu haben. Dass Jesus uns eingeladen hat, Anteil daran zu haben, dass er sein Leben für uns am Kreuz hingegeben hat. Und dass dadurch, dass er in uns lebt, wir schmecken können, wie es ist, geliebt zu sein von einem Vater, der uns bedingungslos liebt. Ich möchte euch heute einladen, vor dem Abendmahl mal hinzuschauen. Es gibt immer wieder Beziehungen in unserem Leben, wo ein bisschen der Wurm drin ist. Und manchmal ist es auch ein riesiger Wurm. Und ich möchte euch einladen, den Heiligen Geist dazu euch sprechen zu lassen. Ich möchte euch einladen, ihm da ganz ergebnisoffen das Herz hinzuhalten und zu sagen, Heiliger Geist, da ist Schmerz. Da trage ich etwas mit mir oder da ist Wut. Da ist Ärger, da ist Scham, was auch immer es sein mag. Aber ich halte es dir hin. Und ich bitte dich, dass du mir die Lösung zeigst. Und ich lade dich ein, heute diesen Schmerz, diese Wut, diese Ablehnung, diese Scham, was auch immer dich da bewegt, zu Jesus ans Kreuz zu bringen und es bei ihm abzulegen. Damit du mit offenem Herzen zu ihm kommen kannst, am Abendmahl teilzunehmen. Jesus, ich danke dir, dass du uns einlädst, deine Freunde zu sein. Ich danke dir, dass du uns einlädst, in Beziehung zu leben und miteinander zu lernen, was es bedeutet, dein Leib zu sein. Ich danke dir, dass du uns einlädst, voneinander zu lernen. Ich danke dir, dass du uns zeigst, was es bedeutet, auf Augenhöhe miteinander unterwegs zu sein. Deine Kinder zu sein. Heiliger Geist, wir laden dich ein, zu uns zu sprechen. Uns, wenn nötig, zu korrigieren, aber auch deinen Frieden auszuschütten in unsere Herzen. Jesus, wir geben dir allen Schmerz. Wir geben dir Wut. Wir geben dir Trauer. Ich habe den Eindruck, es ist ganz große Trauer auch hier, weil ja Trauer, die man aus seiner Kindheit schon mit sich schleppt. Wo du denkst, hey, ich weiß überhaupt nicht, wie Beziehung funktioniert, ich habe es nicht gelernt. Und du hast den Eindruck, du rennst immer wieder voller Vertrauen gegen eine fette Wand. Du hast den Eindruck, du verlässt dich doch immer wieder auf Gott und trotzdem rennst du immer wieder gegen eine fette Wand. Ich lade dich ein, diesen Schmerz Jesus hinzuhalten. Haben wir ein Ministry-Team heute? Ja? Wenn du Gebet bei unserem Ministry-Team in Anspruch nehmen möchtest, dann kannst du die beiden auch gerne ansprechen da hinten. Ich habe noch den Eindruck, dass da Wut ist und du dich nicht traust, diese Wut zu äußern. Dass du enttäuscht von Gott bist, weil du ihm immer wieder deine Träume hingehalten hast. Und einfach diese Sehnsüchte, diese Träume nicht gestillt wurden. Und dass du diese Enttäuschung darüber, diese Wut, dass sie da zwar unterschwellig ist, aber dass du sie Gott noch nicht so richtig geklagt hast. Und ich möchte dich einladen, das zu tun. Ich möchte dich ermutigen und dir sagen, du darfst ehrlich sein vor Gott. Wir dürfen uns das von den Psalmisten abschauen, die ganz, ganz große Kläger waren. Gott kann deine Wut und deine Enttäuschung aushalten. Er kann damit umgehen. Und ich möchte dich einladen auf eine Beziehung, auf eine Beziehungsreise. Wenn du bisher dich noch nicht getraut hast, Jesus zu sagen, ja, Jesus, ich möchte mich auf dich einlassen, ich möchte dein Angebot annehmen, dann möchte ich dich einladen, das heute zu tun. Und ich möchte dich einladen, dich auf Gemeinschaft einzulassen. Auf diese Herausforderung, in Gemeinschaft zu leben. Und auch da wieder, wenn Gott das zu dir sagt, wenn es zu deinem Herzen spricht.